Ich gehe nicht aus, um irgendwo eine Cola oder eine Fanta zu trinken, sondern ich gehe klassisch in die Gastronomie, und das ist ja das Tolle, um was zu erleben. Ich gehe in die Gastronomie, weil sie für irgendwas steht.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernurica.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo und herzlich willkommen. Und Kathi, diesmal sprechen wir über Flüssiges, stimmt's?
Richtig. Wir entlocken einem absoluten Getränkeprofi alle Geheimnisse rund um das Thema Drinks.
Genau, wir sprechen mit dem lieben Thorsten Husmann über Getränke in der Gastronomie. Was brauchen Getränke, um erfolgreich zu sein? Was braucht Gastronomie, um Getränke erfolgreich verkaufen zu können? Was sind aktuelle Trends in der Getränkewelt, in der Gastronomie? Und vieles, vieles mehr wollen wir eben heute entlocken.
Yes, und er hat auch ganz viele praktische Tipps für euch dabei. Also wenn ihr jetzt gerade überlegt, eure Getränkekarte neu zu machen und auf wirklich coole Sachen wartet, dann seid ihr in dieser Folge ganz richtig.
Und zum Schluss sprechen wir übrigens auch noch über das Thema, wie man als Bar international mehr Sichtbarkeit bekommt. Also wenn ihr in dem Bereich tätig seid, dann solltet ihr auf jeden Fall auch dranbleiben. Und ich würde sagen, wir legen direkt los.
Hallo lieber Thorsten, schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, heute mit dir über die Welt der Getränke und der Gastronomie zu sprechen. Und wie immer am Anfang stellen wir unseren Gast natürlich auch in dieser Folge ganz kurz ein bisschen vor. Du bist 1975 geboren im schönen Papenburg und bist aber aufgewachsen ganz in der Nähe da, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in Bersenbrück, und dann später nach Nordhorn gezogen. Und du hast dann in Marburg BWL und Medienwissenschaft studiert und bist dann nach Lüneburg gewechselt. Da hast du deinen Abschluss gemacht. Also hast richtig klassisch betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und bist dann beruflich in die Getränkebranche gegangen. Also bist schon sehr, sehr viele Jahre in der Beverage-Branche unterwegs. Du warst unter anderem bei Bacardi, da hast du den Bereich Trade Advocacy geleitet. Du hast später ein eigenes Unternehmen mit aufgebaut, das Tapped Cocktails herstellt. Also man höre und staune auch schon vor einigen Jahren. Das ist ja gerade ein großes Trendthema. Mhm. Hast du dich damit schon beschäftigt? Tapped Tales heißt das Unternehmen, das gibt's ja auch immer noch. Und dann hast du noch eine weitere Marke aufgebaut, die in der Branche auch bekannt ist, nämlich Soda Libre, also eine Limonadenmarke mit zwei Sorten aktuell immer noch, ne, wenn ich da richtig informiert bin.
Naja, zwei Sorten habe ich noch herausbringen dürfen. Mhm. Und die dritte und vierte Sorte ist dann unter dem neuen Eigentümer herausgekommen.
Ah, okay, es gibt sogar jetzt schon so einen Line-Extender. Schau mal an, habe ich gar nicht mitgeschnitten. Okay, aber du bist da raus, du bist jetzt heute aber immer noch in der Getränkebranche unterwegs, nämlich als beratende Persönlichkeit, als Speaker. Du unterstützt Getränke-Startups, aber auch große Marken auf ihrem Weg in den Markt oder ja bei ihren Veränderungen im Markt. Und kurz gesagt, eigentlich ein Rundum-Kenner der flüssigen Branche. Und deswegen ist es sehr schön, dass wir dich heute hier als Gast bei uns haben. Ja, freuen wir uns sehr auf das Gespräch.
Rundum-Kenner der flüssigen Branche. Das passt aber perfekt zur ersten Frage tatsächlich. Lass uns mal so ein bisschen über Getränke allgemein sprechen. Ne? Ich meine, die Hospitality hat ja einen Zugriff auf ein richtig großes Portfolio. Aber wenn man sich mal anguckt, was auch so im Handel unterwegs ist, holy moly, Vielfalt hoch 1000. Wenn ich mir überlege, wie das als Kind war, da gab es irgendwie Schorle, eine Cola und irgendwie im besten Fall noch was Drittes. Limonade meistens, so irgendein Oldschool-Limo. Aber inzwischen ist das ja abgefahren, was in den Regalen so rumsteht. Was meinst du, wie kam es dazu und wo denkst du, geht die Reise noch hin?
Also erstmal finde ich es total toll, dass so viel Auswahl da ist, weil es auch zeigt, dass die Konsumenten sich geschmacklich immer weiterentwickelt haben. Dass wir halt weg davon gehen von einem Einheitsgeschmack, dem wir uns halt ausgesetzt sehen, sei es im Handel oder sei es in der Gastronomie, hin zu immer mehr Vielfalt. Ich glaube, dass das sich auch ganz stark schon immer in den Cocktailbars dargestellt hat. Aber eigentlich hat es sich nie so richtig in die Breite entwickelt. Heißt, wir hatten viele Getränke, die halt immer gleich gewesen sind. Und jetzt kommen wir in so eine Situation, dass halt ganz vieles Neues, Experimentelles halt in den Markt eindringt. Und vieles davon hat ja auch ein Reason for Being, wie man so schön sagt. Also das ist da und sie machen so viel Umsatz, dass sie sich halten können, was mich sehr, sehr freut, weil es halt auch zeigt, dass wir nicht nur in der Küche sehr experimentell unterwegs sind, sondern eben auch in der Getränkewelt, dass da immer mehr passiert.
Aber jetzt ist ja so ein Getränke, also so ein Shelf-Space sozusagen, ne? Also der Platz im Regal, der ist ja sehr beschränkt. Und also ich war vor kurzem mal in einem Supermarkt hier in Berlin, habe ich gedacht, das ist ja echt die größte Bar der Stadt, die ich dort gesehen habe, weil das wirklich ein riesen Getränkeregal war. Aber jetzt so im Standard Handel sozusagen ist das ja, ja, sehr eingeschränkt und also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Verdrängungswettbewerb, der da herrscht, ne? Also wenn, ne, diese Reasons for Being, die du gerade genannt hast, die werden dann ja quasi auch immer nischiger und immer, gehen ja auch immer mehr gegeneinander. Ist das richtig so, zu diese Beobachtung, dass da wirklich schon auch sehr viel Wettbewerb im Markt herrscht?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass einiges, vieles Gutes passiert ist, gerade im Sinne von die ganze Gin-Bewegung hat dafür gesorgt, dass halt plötzlich auch der Handel viel offener für Gin ist. Ich kann mich erinnern, dass vor 10 Jahren war es so unfassbar verpönt, wenn man bei Lidl oder Aldi war. Heute hat Lidl, glaube ich, seinen eigenen Online-Shop, wo nahezu jede Marke drin vertreten ist. Das zum einen. Das andere ist, dass viele kleinere Marken auch dann bei Edeka und Rewe ins Regal Einzug hatten. Dann durch die Pandemie ist die Gastronomie weggefallen. Das war sicherlich der Beginn, wo die großen Marken gewonnen haben in erster Linie, weil das die bekannten Marken waren. Und durch diesen Unsicherheitsfaktor, und da kommen wir zu dem Punkt, dass sich das wieder konsolidieren wird, hat es dazu geführt, dass halt die Markenvielfalt wieder zurücknimmt. Das erleben wir sicherlich gerade, dass gerade bei dem Beispiel, das ich gerade gesagt habe mit Gin, von der Entwicklung hin zu sehr, sehr viel Vielfalt hin zu die Markenvielfalt in dem Regal nimmt nach und nach wieder ab. Viele Gins sind gerade bei einem Punkt, dass sie halt deutliche Absatzverluste haben und, glaube ich, ganz schön sich was einfallen lassen müssen, dass sie halt nicht vom Markt komplett verschwinden.
Woran meinst du, liegt das? Also ich meine, bei Limonaden sehe ich das auch, ne? Es kommt wahnsinnig viel auf den Markt und genauso schnell findest du es dann plötzlich nicht mehr. Liegt es einfach daran, dass, sag ich mal, der Konsument ist jetzt egal, ob Gastronomie oder Endkunde, einfach dann vielleicht mal was ausprobiert, aber trotzdem immer wieder zu seinem beliebten Produkt zurückgeht? Oder geht ihnen einfach schlichtweg das Geld aus?
Ja, also bei Startups fehlt es eigentlich immer an Geld, das kann ich schon mal so bestätigen, auch aus eigener Erfahrung. Ja. Nein, aber ich glaube, dass, also es ist eine Vielzahl von Gründen einfach. Ich glaube, dass die Gastronomie leider nicht so innovationsfreundlich ist, wie sie oftmals wahrgenommen wird von außen oder auch von uns, weil wir nur die Spitze der Gastronomie sehen. Aber wenn wir die breiten Gastronomie sehen, gerade auch nach der Pandemie, da war es eigentlich nur den großen bekannten Marken vergönnt, halt nach der Pandemie direkt wieder in den Markt reinzukommen, weil die Gastronomen gesagt haben, ey, wenn wir aufmachen, will ich erstmal Wasser, Cola, Bier haben. That's it. So, und dann sind alle glücklich. Dass die Fachkurscenter dann gesagt haben, mein Lager mache ich voll mit den ganzen Standardsachen, da brauche ich nichts Neues. Also hatten die auch kein wirkliches Interesse, Innovationen nach vorne zu treiben. Interessanterweise, finde ich, ist das aber konträr zu dem, weswegen man ausgeht. Weil ich gehe nicht aus, um irgendwo eine Cola oder eine Fanta zu trinken, sondern ich gehe klassisch in die Gastronomie und das ist ja das Tolle, um was zu erleben. Weil ich dort, in dem Lokal habe ich meine Frau kennengelernt. In dem Lokal bin ich mit meinen besten Freunden immer unterwegs. Hier esse ich das schönste Schnitzel, das beste Schnitzel. Hier habe ich die tollste Deko für oder den besten Ausblick. Ich gehe ja in die Gastronomie, weil sie für irgendwas steht. Und das ist ja das Tolle. Das ist anders als beim Handel klassischerweise, so sehe ich das, dass die Gastronomie einfach eine ganz tolle Verortung darstellen kann für Marken. Umso widersprüchlicher für mich, dass halt gerade in der Breite die Gastronomen gar nicht so experimentierfreudig sind. Und in der Gastronomie würde ich mir schon wünschen, dass sie einfach freudiger damit sind, irgendwie was auszuprobieren. So wie sie es auch in der Küche machen. In der Küche, glaube ich, sehen wir viel häufiger den Aspekt, dass etwas ausprobiert wird, was Neues gemacht wird. Wie oft wir sehen, dass halt plötzlich sind Pokeballs oder Pokeballs, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, total in. Dann sind Burger oder in einer anderen Reihenfolge sind super in. Dann kommen plötzlich Süßkartoffeln. Dann, also so, da verändert sich ständig was. Mhm. Und in der Gastronomie habe ich mehr das Gefühl, dass auch Konzepte, die halt in der Breite sich ausdehnen könnten, einfach nicht innovationsfreundlich sind. Also, dass die Innovationsaversion vom Handel gegeben ist oder war, gerade zu Corona-Zeiten verstehe ich. Ich meine, die haben 50% mehr Profit gemacht in der Pandemie mit Standardartikeln. Die brauchten keine Innovationen, weil sie sich sowieso schon nicht davor retten konnten, Absatz zu machen. Also von daher ist das da total verständlich und dass sie das nach und nach zurückgefahren haben. Aber in der Gastronomie sehe ich es eigentlich anders. Natürlich müssen nicht alle. Also ich erwarte auch von manchen Gastronomen, dass sie halt so die klassischen Sachen da haben, aber trotzdem so diese Experimentierfreudigkeit und diese Vielfalt müsste meiner Meinung nach gerade in der Gastronomie mehr ausgelebt werden.
Du bist ja auch beratend tätig. Wenn du jetzt zum Beispiel so in diesem Dreieck, ne, oder in diesem Dualismus zwischen Getränkemarke und Gastronomie vielleicht auch so ein bisschen mitberätst oder verhandelst, wie funktioniert das denn dann idealerweise, ne? Weil ich denke, auf der einen Seite brauchen ja gerade kleine Marken auch eine gewisse Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, und da kann die Gastronomie natürlich eine tolle Rolle spielen, und gleichzeitig braucht die Gastronomie natürlich auch ein bisschen Sicherheit, dass es funktioniert, beziehungsweise, ja, ne, also dass sie damit sich auch irgendwie einzigartig machen kann. Wie kommst du da ins Spiel und wie kannst du dazu beihelfen sozusagen, ja, dass diese Innovationsbereitschaft ein bisschen wächst?
Also das muss man von Marke zu Marke sehen. Das kann man nicht pauschal über einen Kamm scheren. Wenn man das aber, also angenommen, man hat einen Außendienst zur Verfügung, dann kann man es klassischerweise so vorantreiben, indem ich mich natürlich eng mit dem Fachgroßhandel zusammentue und mit dem Fachgroßhandel halt auch bespreche, okay, wer sind denn eigentlich die Innovationsfreudigen von denen, die ich habe, an gastronomischen Städten, und dort das Produkt als erstes platzieren. Also gerade neue Produkte, und das ist für mich das A und O, brauchen Objekte, die das Produkt lieben. Wenn ich anfangen muss, es zu diskutieren, wird es nicht fliegen in dem Objekt. Weil ich muss mir vorstellen, wenn ich drin bin für eine Stunde in der Gastronomie und dann wieder rausgehe und erst in 2 oder 3 Monaten wiederkomme, um nachzuhaken, wie läuft's denn eigentlich, wie ist es denn, dann muss mir klar sein, dass halt in der gleichen Woche noch 7 bis 20 andere Vertriebler reinkommen und mein Produkt muss trotzdem bestehen können. Das heißt, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der Gastronom Feuer und Flamme dafür ist, einpacken, zum nächsten gehen, weitermachen. Das bringt einfach nichts. Das nicht, wenn ich ein Produkt habe, mit dem ich starten will. Das ist natürlich ganz anders. Das ist auf der einen Seite total schön, weil ich die Freiheit genieße, mir die Partner auszusuchen, weil ich nur auf die reagiere, die halt Feuer und Flamme für das Produkt ebenfalls sind. Das ist anders, wenn ich bei einem großen Hersteller bin, wie Rum, Wodka, Gin oder was auch immer. Da haben wir einen reinen Verdrängungswettbewerb. Das heißt, da muss ich dann natürlich hingehen und mit Argumenten immer dort wieder rein, um mein Produkt weiterhin auf der Karte zu haben oder um es eben additiv noch in die Backbar mit reinzubringen. Also so ganz so einfach kann man es, glaube ich, nicht beantworten.
Entschuldigung. Okay. Nee, es ist ja auch ein komplizierter Markt. Also das ist ja nicht so, ne?
Lass uns mal ein bisschen über Trendprodukte sprechen, weil ich meine, wenn jetzt jemand hier reinhört mit dem Gedanken, hey, ich würde jetzt gerne für den Sommer meine neue Getränkekarte schon mal vorbereiten, ne? Frühling, Sommer, da ist ja bei vielen nochmal so ein Switch, und jetzt sich so ein bisschen beschäftigen mit dem Thema, werden sicherlich ein paar Klassiker auf der Karte bleiben, aber vielleicht überlegt der eine oder die andere auch, hey, was gibt's denn eigentlich so Neues, was sollte ich denn auf meiner Karte haben? Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also ich glaube, es ist tatsächlich immer noch Low ABV ist, also das ist auch noch lange nicht am Ende.
Was für ein Ding?
Es sind Spritzgetränke, Low ABV, also alles, was wenig Alkohol hat, weil die junge Zielgruppe immer mehr Kontrolle über das haben möchte, was sie tut. Und das schafft sie halt gut mit niedrigem Alkoholgehalt bei den Getränken. Okay. Das heißt, wirklich Spritzgetränke. In der Industrie sagen sie ganz gerne Low oder No ABV-Getränke. Dann Farbe ist immer das, was total zieht bei allen Konsumenten. Ich meine, das ist auch einer der großen Erfolgsfaktoren von verschiedenen Spritz sicherlich. Das ist das eine. Das andere ist, der Geschmack kommt natürlich dann erst an zweiter oder dritter Stelle. Aber als kleine Marke beispielsweise würde ich auch immer hingehen und sagen, die Aspekte, die laufen in der Gastronomie, wie kann ich mich da mit reinmogeln, um dort auch mit eine Mitverwendung zu bekommen? Um quasi auch sich vielleicht vom Nachbarn abzugrenzen. Wenn der jetzt die drei klassischen Spritzvarianten anbietet, dann überzeuge ich ihn, dass er eine vierte hat, die der andere nicht hat, die dann über die Farbe oder eben über die Deko nochmal kommt, um dann halt die Person dahin zu bringen, dieses zu bestellen und nachzubestellen.
Ja, ich habe das Gefühl, wo du jetzt gerade über das Thema Aperitivkultur so sprichst, dass dieses ganze Farbenspiel extrem wichtig ist, ne? Also auch die Unterstützung von diesen Farben, ne? Also mit Brandings im Raum, natürlich dann aber auch, dass diese Liquids dann selber irgendwie schön leuchten auf der Terrasse, wie das halt ja auch der Fall ist, was ja total zum selber Bestellen anregt, machen wir uns nichts vor. Das ist echt auch ein interessantes Phänomen. Es ist jetzt ja eigentlich nicht so ein super, super neuer Trend, aber also diese Tatsache, dass die Gastronomie vor dem Essen eigentlich schon am späten Nachmittag oder auch am frühen Nachmittag schon Getränke verkaufen kann, das ist ja jetzt in Deutschland eigentlich noch eine relativ neue Sache, ne? Und du als Experte, kannst du das eigentlich dir erklären, warum diese Aperitivkultur in Deutschland so eingeschlagen hat? In den letzten 5, 10 Jahren so? Warum das auf einmal so ein großes Thema geworden ist?
Also ich glaube, dass es einfach eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt. Und diese Leichtigkeit ist genau das, was die Gastronomie ja eigentlich ausmacht. Wenn ich ausgehe, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann möchte ich nicht, dass es immer, wie sagt man so schön, bierernst ist, sondern dass es halt auch Spaß machen darf. Und das bringen diese Getränke halt mit. Sie bringen, ich meine, aus jeder Cocktailbar kennt man das, sobald man in irgendeinem fancy Glas einen Drink rausgegeben hat, der eine tolle Farbe hatte und noch ein bisschen Deko hatte, wusste man genau, das Ding wird danach 15 Mal noch bestellt innerhalb der nächsten Stunde. Das heißt, man hat sich sehr genau überlegt, welchen Drink ich ins Rennen schicke, wie. Und das ist ja das Schöne, die Leute sind zudem halt Herdentiere. Das heißt, wenn der eine etwas sieht, was ihm gefällt, dann fragen sie selten nach den Namen, sondern sie sagen, was ist denn das da vorne? Das hätte ich auch gerne, das sieht super aus.
Aber eigentlich ist es ja dann schräg, oder? Wahnsinn. Das heißt, bedeutet eigentlich, auf der Getränkekarte ist es gar nicht mal so cool, irgendein super fancy, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, was weiß ich, Birne, Holunder, Löwenzahn, Limonade zu haben, sondern, das könnte ja schon wieder abschreckend wirken, sondern eigentlich eher ein Augenmerk auch drauf zu legen, wie kombiniert man die Dinge und Hauptsache es schaut cool aus, wenn es serviert wird.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein großer, großer Aspekt, wie serviert wird, wie es ankommt. Ich habe zum Beispiel in einer Studie habe ich gelesen, dass Männer im Mainstream-Bereich das größte Problem haben, einen Cocktail zu bestellen, weil sie nicht wissen, in welchem Glas dieser serviert wird. Hä? Wenn also die Getränkekarte daneben ein Glas darstellt, nur von der Form,
ja,
und aufzeigt, dass es kein klassisches Daiquiri-Glas ist, ein Goblet ist oder was auch immer, sondern dass es halt ein Longdrink-Glas ist, dann sind die Bestellungen von dem gleichen Getränk um 90% höher.
Ist nicht
eine Untersuchung, die sie in Belgien gemacht haben. Das ist eine Untersuchung, wo ich auch total überrascht war. Aber das ist die größte Sorge des Mannes, dass er mit einem Daiquiri-Glas endet. Meine größte Sorge ist, dass ich keins habe. Aber
weil das Glas zu klein oder zu weiblich ist? Oder warum?
Ja, genau. Also ich meine, das klassische Martini-Glas, sagen wir mal, ist oder war James Bond getrieben. Und dieses Image kann ja kaum einer stehen in der Gastronomie. Wer ist denn so cool wie James Bond und kann so einen Drink haben? Und dann hast du natürlich, auf der anderen Seite sind wir in Deutschland eher Volumentrinker, als dass wir klassisch Genusstrinker sind. Und in so einem kleinen Gefäß, und dann kommt halt auch wieder das andere zu tragen, wo wir eingangs drüber gesprochen haben. Wenn ich dann einen Daiquiri habe mit einer bekannten Rummarke und die ist sowohl im Handel mit 12 oder 13 Euro vertreten für eine 0,7 Flasche. Und auf der anderen Seite bezahle ich für einen richtig gut gemachten Daiquiri zwischen 10 und 15 Euro. Dann kommen wir natürlich wieder in den Preisvergleich rein. Und das sind so Sachen, die einfach im Hintergrund sich abspielen bei der Kaufentscheidung bei den Leuten. Aber auf jeden Fall war ich sehr, sehr überrascht, dass die Glasform einen so deutlichen Einfluss auf den Absatz hat.
Also ich finde das mit der Glasform total als informationswert.
Super wichtig. Auch bei den
Typen, keine Ahnung, super wichtig. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn in der Cocktailkarte wirklich die Glasform mit abgebildet wird. Weil ich mir, also manchmal kann man sich schon vorstellen, anhand der Zutaten, das könnte dann jetzt wahrscheinlich ein Nicanora-Glas sein oder Martini-Glas. Oder das kommt halt vielleicht eher in einem größeren Gefäß daher. Aber ne, es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Hilfestellung. Ich fand aber eine Sache, die du gerade gesagt hast, sehr spannend, nämlich, dass die Deutschen eher, wie hast du es gesagt, eher Volumentrinker als Genusstrinker sind. Weil es gibt ja diesen, in Anführungszeichen, Trend, drink less but better. Ne? Also weniger trinken, dafür mehr auf die Güte des Inhaltes hin bedacht. Ist das dann gar nicht so ein Trend, wie immer gesagt wird? Oder ist das vielleicht eher so eine Trendbubble?
Das, was ich halt weiß, ist, dass die Deutschen eher Volumentrinker sind, gerade im Vergleich zu den ausländischen Märkten. Mhm. Drink less but better. Vielleicht ist es auch auf den Alkoholgehalt gemeint, dass die Leute nicht so viel hochprozentige Spiritosen genießen sollen und dafür halt mehr dieses Mindful Drinking haben. Aber ich gebe dir recht, es ist etwas, was auch in der Küche gesagt wird. Esst nicht so viel Fleisch, dafür aber besseres Fleisch. Und trotzdem sehen wir halt so viel Discounterware über den Tresen gehen. Ne? Also ich glaube nicht ganz dran, dass das in der Breite Einzug hält. Ich glaube eher, dass es in der Spitze wirklich da ist, aber nicht in der Breite.
Wobei sich ja wiederum immer wieder so Dinge, ne, aus der Spitze wirklich in die Breite entwickeln können. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, dass Gin gerade vielleicht ein bisschen auf dem Rückmarsch ist, aber Ne? Das hat ja alles irgendwann in den Bars mal angefangen und hat sich dann wirklich bis in den Handel weiter fortgetragen. Jetzt guckt man, also so kleine Geschichten wie, da haben wir auch in unserer Trendfolge drüber gesprochen, was ist zum Beispiel mit der Kategorie Tequila, wohin entwickelt die sich in Amerika ein Riesending, wie wir alle wissen, aber in Deutschland noch eine sehr, sehr kleine Geschichte. Aber vielleicht mag das ja sich auch irgendwie weiterentwickeln und größer werden. Peu à peu. Manchmal muss man den Dingen wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit geben. Ne?
Auch da habe ich eine ganz spannende Zahl gelesen bei Tequila in den USA. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind das 125.000 Tequilas pro Stunde, 24 Hours, die getrunken werden, wenn man den Absatz von Tequila daneben stellt. Natürlich gibt es ganz viele Premixes und alles Mögliche, aber wenn du das runterrechnest und durchkalkulierst, sind das 125.000 Tequila-Drinks pro Stunde.
Krass.
Jeden Tag, ein Jahr lang.
Ich find's, das ist schon Brett.
Ich fand das so absurd viel. Ja, ja.
Das ist, ja, echt richtig viel. Würdest du sagen, Tequila ist quasi dann auch, also wir haben ja schon ein bisschen über Trends gesprochen vorher, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ein Glas anzugeben könnte mit Sicherheit ein schlauer Trend sein für die Getränkekarte. Aber was sagst du denn so von den Getränken? Hattest du ja noch erwähnt, weniger Alkohol beziehungsweise ne, gemixte Geschichten. Was gibt's denn noch so im, sag ich mal, ohne Alkoholbereich? Ich meine, Limonaden hatten wir schon mal kurz angesprochen. Was sind denn so da Trendrichtungen vom Geschmack her? Gibt's irgendwas Neues, wo man sagt, Mensch, also ich habe das Gefühl, es wird alles eher ein bisschen weniger süß, ein bisschen herber, also mehr kräutrig und solche Geschichten. Kann mich aber auch täuschen.
Ja, also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, dass es immer mehr verschiedene Geschmäcker gibt. Also ich glaube, es gibt ja Paprika, Wasser, Gurkenwasser
Paprika.
Und was es alles gibt.
Mhm.
Okay. Ja, das, ich weiß gar nicht mehr, Guava oder so heißen die, glaube ich, oder irgendwie so. Das ist schon abgefahren. Ich glaube aber, dass Mate sich nach wie vor hält und hier und da größer wird. Und dieser Trend wahrscheinlich deutlich mehr sich noch ausweitet. Ich glaube, dass Kombucha etwas ist, was unterrepräsentiert ist im europäischen Vergleich. Das dauert aber wahrscheinlich noch mal so 2, 3, 4, 5 Jahre, bevor das wirklich hier ankommt, weil Kombucha, jeder weiß irgendwie so, ja, das soll irgendwie ganz gut sein, aber keiner weiß, wofür es gut ist. Und was es eigentlich
Schön.
Macht. Nicht so wie dieser linksdrehende Joghurt, der mir beim Bauchschmerzen hilft. Aber das ist etwas, was kommen wird, glaube ich. Und dieses ganze Functional Drinking, dieses ganze, was es gut ist für deinen Körper, ich glaube, da wird sich vieles hin entwickeln. Ich bin sehr gespannt auf die Festivalsaison, ob die dann wirklich auch hart seltsam nach vorne bringen wird.
Mhm.
Oder ob das ein, wie sagt man so schön, ein Rockreprierer bleibt in Deutschland.
Magst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, für alle, die das nicht kennen, das Produkt?
Also Hard Seltzer ist eigentlich eine Entwicklung gewesen aus Amerika, die unglaublich sich entwickelt hat und ist in erster Linie auf Festivals getrunken worden, hat einen schönen Glimmer auf den Augen verursacht, also da ist Alkohol drin. Es ist eigentlich ziemlich nah an der Skinny Bitch dran, kann man sagen. Das heißt, wenig Zucker, ganz wenig Zucker, dafür so ein Flavor-Einfluss. Und interessanterweise in Deutschland kam das dann mit ganz viel Vorschusslorbeeren auf den Markt, stand in jedem Regal, in jedem Edeka, in jedem Rewe und drin. Aber die Kategorie war nicht geschützt. Das heißt, Hard Seltzer gab es dann plötzlich auf Bierbasis, Weinbasis, Spirituosenbasis. Totales Kuddelmuddel. Und der Markt ist aber auch gar nicht wirklich vorbereitet gewesen. Also in Amerika war das vor allen Dingen deswegen, weil die Leute sehr, sehr körperbewusst sind und deswegen halt trotzdem Alkohol haben wollten, aber mit wenig Kalorien. So, und das war eine Entwicklung, die sich vor allen Dingen auf den ganzen Trend- und Szene-Festivals gezeigt hat. Und durch die Pandemie gab es das natürlich alles gar nicht. Und jetzt hat man versucht, das Produkt in den deutschen und auch in andere europäischen Länder in den Handel reinzubringen. Und jeder wollte der Erste sein. Und was man vom Handel dann gehört hat, war eigentlich mehr so, okay, hier wird nichts mehr aufgenommen. Wir verkaufen nur noch ab, wenn wir können, ansonsten raus damit.
Aber eigentlich interessant, ja, was passt ja eigentlich gut, ne, zum aktuellen, sag ich mal, Gesundheitstrend. Die junge Generation will weniger trinken. Eigentlich müsste er laufen.
Ja, also eigentlich ist es eine Wolle-Vorlage für alle Marken gewesen, dem Handel zu zeigen, seht ihr, ihr braucht die Gastronomie. Weil über die Gastronomie, über das Ausgehen ist Hard Seltzer in Amerika halt groß geworden, bekannt geworden. Es ist verortet worden. Das heißt, ich wusste, wann trinke ich es, wo trinke ich es, wie trinke ich es. Ich habe abgespeichert, mit wem ich es trinke. Und dadurch kam es dann zu den Verkäufen im Handel. Und jetzt ist das mal weggefallen und der Handel hat gesehen, okay, ich kann das gar nicht alleine ohne die Gastronomie. Aber leider ist das von der Gastronomie nicht so genutzt worden, um mit dem Handel vielleicht enger zusammenzuarbeiten.
Also ich finde das total spannend, was das ist. Ne? Man guckt ja immer mal ins Getränkeregal und man sieht ja auch diese Tischchen davor, wo dann immer so ausgelistete oder Waren, die rausgehen, dann so stehen und dann halt günstig verkauft werden. Und da war dann in den vergangenen ein, zwei Jahren auch das eine oder andere Hard-Seltzer hier dabei in den Supermärkten, die bei uns um die Ecke, wo man einfach gesehen hat, ja, das ist, der Weg wurde nicht bereitet. Ne? Also wie du schon gesagt hast, man braucht sowas wie die Gastronomie, wie das Festival, wie die gesamte Hospitality eigentlich, um eine Marke aufzubauen, emotional aufzuladen, um sie dann möglicherweise dann auch im Handel zu verkaufen. Und die Frage, die sich da für mich dran anschließt, ist, was kann eigentlich eine Getränkemarke in Zusammenarbeit mit der Gastronomie wirklich tun, um eine Marke heutzutage aufzubauen? Ne? Früher hatte man ja so, was weiß ich, diese klassischen Tischaufsteller, die es dann gab, oder diese Bottle Glory Fire, die dann auf dem Tresen standen und dann geleuchtet haben. Also sehr viel so Standardmaterial, würde ich mal sagen. Was siehst du denn heutzutage, was funktioniert, oder was sind deine Tipps auch für dieses Zusammenspiel?
Also das liegt so ein bisschen am Kanal, also ganz unterschiedlich. Mhm. Wenn ich im Mainstream bin, funktionieren trotzdem, also ich hatte mir mit Soda Libre, hatten wir uns damals geschworen, okay, wir machen keine Poster und keine Tischaufsteller. Dann sind wir losgegangen und das Erste, was die Gastronomen haben wollten, waren Tischaufsteller und Poster. Und ich war wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Aber das funktioniert halt immer noch. Und es ist nicht komplett von der Hand zu weisen. Und auf der anderen Seite hat jetzt durch Pandemie ist was passiert, das hat den kompletten Tisch bereinigt. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich genau angucken muss, wo man sagen muss, okay, was liegt denn eigentlich noch so dem Kunden gegenüber, der bestellt, dem Gast gegenüber, dass ich mit meiner Marke auf mich aufmerksam machen kann? Also als Softdrink habe ich ein ganz klares Problem, weil der Softdrink verschwindet unten im Kühlschrank hinter der Bar. Das heißt, wenn ich ein neues Softdrink habe, habe ich es total schwer, dass der Gast mich überhaupt bestellt, weil ich auch keine Tischaufsteller mehr habe, weil die Tische alle aufgeräumter sind, weil halt durch diese Infektionsgefahr, die halt vorherrschte, gar keine Werbung mehr auf den Tischen gelegt worden ist. Das heißt, das haben wir uns genau angeguckt. Wir haben diesen tatsächlich auch bei uns im Büro dann diesen Tisch nachgebaut und haben gesagt, okay, was liegt denn noch da? Wo können wir was machen? Ganz viele sind natürlich dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen die digitale Karte. Und das hat sich auch ziemlich gut durchgesetzt. Und was wir gemacht haben, wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen Desinfektionstücher. Hatten natürlich erstmal das Problem, dass wir gesagt haben, das liegt da tendenziell nach dem Essen dann auf dem Tisch, dann ist es zu spät für uns. Aber wir haben dann die Gastronomen überzeugt und haben gesagt, okay, es gibt doch nichts Schöneres. Die Angst ist gerade da, dass man sich infizieren kann, dass man sich anstecken kann. Also mach doch auf jeden Tisch so eine kleine Schale und da legst du unsere Desinfektionstücher rein. Das heißt, er kommt an den Tisch, kann sich die Hände sauber machen und alles startet mit einem guten Gefühl. Und diese Desinfektionstücher hatten aber Soda Libre drauf, mit dem Drink drauf. Mhm. Und so haben wir dann dafür gesorgt, okay, das heißt, der erste Kontakt, bevor sie noch die Getränkekarte, das Handy rauszücken und machen sie ihre Hände sauber, ist halt mit uns gewesen. Und darüber haben wir dann, also das heißt, wir versuchen dann so kleine Lösungen zu gucken und dann ist es halt immer wichtig, wirklich den Weg des Konsumenten zu gehen und dann auch wirklich mal das einfach ganz einfach nachzustellen, zu sagen so, okay, was habe ich denn? Oder diese Einwegverpackung für Messer und Gabel, dass man die halt nimmt und dann bedruckt und dass man sein Getränk dazu packt und dann halt damit promotet. Ich glaube, sowas funktioniert halt dann gut. Oder die Straßenaufsteller, diese A-Tafeln. Mhm. Dass man guckt, dass man da welche macht, Kundenstopper, ja genau. Ja. Dass man die halt macht, weil man halt weiß, okay, hier hast du dann draußen Stopper und wirst halt von den vorbeilaufenden Kunden gesehen. Aber das haben die Kunden dann natürlich wieder vergessen, wenn sie am Tisch sitzen. Das heißt, du brauchst einen zweiten Kontakt, um auf dich aufmerksam zu machen, um dann halt auch das Ganze zum Kauf zu lenken.
Was ist denn so mit Trainings von Mitarbeitenden?
Genau, also das ist der nächste Aspekt. Also als kleine Marke sind wir meistens hingegangen und haben gesagt, okay, wir kommen einen Nachmittag und fangen an, 2-3 Stunden den Drink zu machen. Wir stellen uns hinter die Bar, hinter die Theke, gestalten die Drinks und geben die auch so raus, wie sie Perfect Serve aussehen sollen. Das heißt, erstmal vernetzt man sich sehr, sehr gut mit der Bar oder mit dem Restaurant. Das zweite ist, die Drinks gehen genau so raus, wie man das selber haben möchte und sind nicht lieblos zusammengemanscht oder was auch immer. Drittens, man kann natürlich losgehen und auch Empfehlungen aussprechen. Das heißt, das Servicepersonal von der Gastronomie hat ja gar kein Interesse daran, irgendwie jetzt für dich deinen Job zu machen. Das heißt, wir sind hingegangen und haben gesagt, wir gehen hin und wir gehen an den Tisch und so, hey, was darf ich euch denn zu trinken geben? Darf mal was Neues sein? Möchtet ihr mal was probieren? Und wenn er nicht schmeckt, dann nehme ich den zurück. Und das hilft natürlich auch in Zeiten von Personalmangel, aber eben hilft es dir vor allen Dingen als kleine Marke ganz hervorragend, weil du deine Marke genau so inszenieren kannst, also optisch, haptisch mit dem richtigen Glas, aber eben auch rein geschmacklich, dass der Drink so austariert ist und der nur so rausgeht, wie du das haben möchtest.
Das klingt sehr, sehr smart.
Und der Gastronom liefert quasi das Umfeld, in dem du dich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, verorten möchtest. Das heißt, wenn das eine Bar, ein Restaurant ist, wo du möchtest, dass du reingehst, dann musst du diesen extra Move machen. Und was ich nur empfehlen kann, ist, immer regional aufzubauen. Also dann wirklich auch zu gucken, das Zusammenspiel zusammenzutragen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt 5 bis 10 gastronomische Objekte, die eng nebeneinander liegen, die aber das Gleiche verkörpern, sodass der Gast uns immer wieder sieht. Weil nochmal, Kunden sind Herdentiere. Das heißt, auch da, man kennt das auch bei Amazon beispielsweise. Das heißt, die Kunden haben ein vergleichbares Produkt, aber das eine Produkt ist 10.000 Mal bewertet mit 4,2, das andere Produkt ist 30 Mal bewertet mit 4,3, also eigentlich sogar besser. Aber trotzdem werden sie zu dem Produkt greifen, das halt viel öfter eine Bewertung bekommen hat. In beiden Fällen kennen sie aber niemanden, der das Ding bewertet hat. Das heißt, wenn ich das übertrage auf die Gastronomie, bedeutet das, umso mehr Gastronomen ich überzeuge in einem relativ schmalen Umfeld, umso mehr zeige ich dem Gast, ey, hier ist etwas, was du gerade immer wieder siehst und bevor du es verpasst, probier es lieber. Und dann wird er sich dazu bekennen, also, okay, das habe ich jetzt schon 4-mal gesehen und ich weiß immer noch nicht, was das ist, das muss ich jetzt mal probieren. Und genau diese Verlängerung kannst du dann auch nehmen, weil wenn wir jetzt von Hamburg sprechen beispielsweise, man ist in Eppendorf unterwegs und hat da 5 bis 10 gastronomische Stätten nur in Eppendorf recht nah beisammen, die dann das Produkt promoten, dann kannst du auch zum Handel gehen und genau da die Verlängerung schaffen, weil du dann auch weißt, okay, ich habe in Eppendorf keinen klassischen Tourismus, sondern ich habe Leute, die dort wohnen, die aus der Nachbarschaft kommen, die dann das Produkt hier kennenlernen und die gehen aber auch hier einkaufen. Und genau dann kann ich den Übersprung zum Handel halt hinkriegen, weil da ein Wiedererkennungswert plötzlich da ist. Und genau das schätzt dann auch der Handel, weil er dann merkt, okay, die Rotationsgeschwindigkeit aus dem Regal heraus ist einfach gegeben dann auch.
Ah, sehr spannend. Das klingt sehr, sehr smart und sehr organisch, den Kreislauf, den du da gerade beschreibst. An dieser Stelle haben wir, wie in jedem Podcast, auch heute wieder einen kleinen Call-in. Das ist eine Person aus der Branche, die dir eine Frage stellt. Und ich verrate nur 2 Dinge. Es ist nämlich einmal, das ist der Heimo Czernis aus München. Schöne Grüße. Heimo ist Kommunikationsexperte, kennt sich mit Getränken sehr, sehr gut aus. Und die zweite Geschichte ist, seine Frage geht auf die Gastronomie und die Zukunft der Gastronomie. Und ich spiele sie dir jetzt einmal ab.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Thorsten, meine Frage an dich lautet, zwischen künstlicher Intelligenz, Roboterarmen, Premix-Bars und Personalmangel, wie werden uns in 2030 gepflegte Drinks serviert werden?
Sehr spannende Frage, super spannend. Wenn ich darf, greife ich gleich 2 Sachen davon aus. Einmal glaube ich, dass es für die Gastronomie mit der künstlichen Intelligenz auch ein Geschenk sein kann, weil wir jetzt viel besser Pressemitteilungen vorbereiten können, auf Anfragen reagieren können. Wir haben die ganzen Texte für Anfragen, für Buchungen können besser beantwortet werden, weil man sie durch ChatGPT und durch künstliche Intelligenz besser vorbereiten kann und auch einfach besser sich anmuten lässt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, dass das Thema Cocktails vom Fass oder Cocktails erstellt durch Vorbereitung, was ja eigentlich gerade im Catering schon gegangen und gäbe ist, dass das immer mehr professionalisiert wird. Und dass gerade diese Sachen, Herr Peter, du hast es vorhin einmal gesagt, ich war bei Taptails mit dabei, da haben wir gemerkt, wenn die Qualität stimmt und das kriegt man hin, dann kann man dadurch viel Druck aus der Gastronomie rausnehmen. Und dieser Druck, der entstanden ist in der Gastronomie, weil man Personalmangel hat, aber vielleicht auch, weil es halt immer diese Peak Hours gibt, diesen Druck kann man halt einfach verlagern zu etwas Gutem. Das heißt, wenn ich ein Objekt habe und ich weiß, zwischen 6 und 9 brennt hier der Baum, Und dann nehme ich meine besten 4 Drinks auf Taptails oder an den Hahn quasi und schenke daraus aus. Dann geht das super schnell. Wir haben damals Drinks erstellen können innerhalb von 4 Sekunden. Das heißt, das Bezahlen hat länger gedauert als die Erstellung der Drinks. Und wir haben auf einer solchen Qualitätsebene abgeliefert. Das haben wir auch auf dem BCB gezeigt mit Peter Dorelli, Mr. Calabrese und auch mit Monika Berg und anderen zusammen, dass wir auf Top-Quality abliefern können und dass man kaum unterscheiden kann, was ist frisch gemacht und was ist nicht frisch gemacht. Die Experten, wahrscheinlich viele von denen, die ja auch zuhören werden, werden das können, ja. Das stellt aber nicht 95% der Kundschaft dar. Und damit kann man viel bewegen. Erstmal dadurch, dass man dann so etwas wie Cocktails vom Hahn halt hat, also diese Draft-Fähigkeit der Drinks, schafft man Raum für seine Serviceleute, weil du natürlich mehr Zeit am Gast hast, wenn du nicht Zeit beim Drink verbinden musst. Und wenn ich klassischerweise aber sehen möchte, wie diese Drinks erstellt werden, dann gehe ich in eine klassische Bar. Ich glaube nicht, dass die klassische Bar sich überlebt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Geschmacksvielfalt, dadurch, dass dann so viel an Drinks plötzlich in einer viel besseren Qualität und auch in einer viel besseren Geschmacksvielfalt sich darstellen kann, wird dazu führen, dass das Angebot sich komplett verändert und wir eben weggehen von dem Einheitsbrei, der überall angeboten wird, zu viel mehr Experimentierfreudigkeit. Und das wünsche ich mir vor allen Dingen auch.
Ja, das klingt sehr gut. Ich meine, wir hatten das Thema auch mit der Bar Terra in München in einer älteren Podcast-Folge, werden wir nochmal in die Shownotes packen, wo wir ganz dezidiert darüber gesprochen haben, welche Vorteile es haben kann, wenn man Cocktails in der Form vorbereitet. Und das ist etwas, was man immer mehr sieht in der Bar, dass es jetzt nicht unbedingt immer komplett alles vorbereitet ist, aber dass ja gewisse Schritte in die Mise en place, in die flüssige vorgelegt werden, um dann am Gast schneller arbeiten zu können und Drinks schneller schicken zu können und einfach mehr Zeit auch fürs Gespräch oder die Empfehlung haben zu können. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die man da gerade sehen kann.
Ich meine, wie ist denn das eigentlich? Wir sprechen ja die ganze Zeit auch so ein bisschen über Themen, die der eine oder andere vielleicht nicht als selbstverständlich sieht. Ne? Also sowas, wie du gesagt hast, hey, lass doch mal irgendwie Getränke auf Tabs packen. Da wird der eine oder andere sich denken, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also da ist ja auch noch sehr viel Education, ich will gar nicht sagen Arbeit, weil es ja auch was Schönes ist, ne, sich auszutauschen und Leute zu schulen und so weiter. Würdest du sagen, da ist noch viel Luft nach oben?
Ja, also aktuell in Deutschland hat es leider gar nicht so den Einzug wie in anderen Ländern. Woran das genau liegt, kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist. Vor allen Dingen den Punkt, dass man sagt, so, ja, das, wie sieht denn das aus und ich weiß nicht, wie das wirkt. Naja, ich kann das halt auch so machen, wie es halt klassischerweise in der Küche immer gewesen ist. Ich habe einen hinteren Raum, in dem ich was vorbereiten kann. Also wenn ich jetzt klassisch an ein Catering denke, dann kann ich die Welcome-Drinks doch in einem hinteren Raum vorbereiten über Tap-Cocktails, ohne dass es irgendjemand sieht, aber in einer gleichbleibenden Qualität. Und zwar so gut, dass es alle erfreut. Also das Servicepersonal kriegt mehr Lob, weil der erste Drink wie der zweite schmeckt. Ich habe eine Verlässlichkeit beim Konsumenten geschaffen. Also es bringt ja ganz, ganz viele Vorteile mit. Und ich glaube auch in der Bar, wenn man sieht, dass ansonsten die Leute hinter der Bar arbeiten und fleißig sind und halt auch mit dem Gast sprechen, interagieren, dann finde ich es überhaupt kein Problem, dass wir Drinks vom Fass haben können. Ich meine, eigentlich, und wenn wir das mal als einen anderen Verweis sehen, wir sind ja ein Land, wo eigentlich das Bier heilig war. Und irgendwann sind wir davon weggegangen, dass es ein 7-Minuten-Bier geben muss. Und wir kommen zum unglaublichen Verfall dieser Bierqualität und es wird überall nur noch eine Flasche ausgeschenkt. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil für die Bierindustrie, weil sie immer sagen konnte, also früher, wenn das Bier nicht geschmeckt hat, war es halt so, okay, der Wirt konnte nicht zapfen, weil das halt irgendwie 7 Minuten, die Krone war nicht super und. Heute gebe ich das Bier raus. Das Einzige, was halt schiefgehen kann, geschmacklich, ist halt die Kälte. Und dafür ist dann der Gastronom verantwortlich. Es hat aber keinen negativen Aspekt auf das Bier, auf die Marke selber. Und da gab es auch keinen großen Aufschrei oder dergleichen, sondern es hat eigentlich mittlerweile überall hin Einzug gehalten. Und es ist auch fast normal geworden, dass man eine Flasche Bier bekommt. Wo ich sage so, nee, eigentlich ist es doch total schön, ein gezapftes Bier zu bekommen.
Voll.
Ja, absolut. Wenn es gut gemacht ist, ist es was ganz Herrliches. Und ich war letzten Sommer in Tschechien Und naja, gut, das ist das Land der Bierkultur und da gibt es sogar im Freibad Bier vom Fass und frisch gezapft, sogar unpasteurisiertes Bier, also so richtig der nerdy Stuff, ne, hohe Qualität. Da merkt man schon, wenn das gelebt wird, wenn das wirklich so eine, auch so eine Art Kulturgut ist und man sich auch damit beschäftigt und auch eine Leidenschaft erfährt, dann ist das ein ganz, ganz tolles Produkt. Die Realität sieht manchmal tatsächlich anders aus in der Gastronomie, aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwo ein frisch gezapftes, gutes Bier bekomme. Kathi hat vorhin ein ich sehr auch. Schönes, sehr, du auch, sehr gut.
Ich auch.
Du auch, da sind wir schon drei. Kathi hat vorhin ein sehr schönes Stichwort genannt, nämlich Education. Worüber wir mit dir nochmal sprechen möchten, ist, ja, es gibt ja gerade auch so einen Trend, dass Getränkemarken, also auch speziell Spirituosenbrands, jetzt über ihre reine Produktkommunikation hinaus, der Hospitality oder der Barwelt, Informations- und Weiterbildungsangebote, Netzwerkangebote zur Verfügung stellen. Wir sind natürlich auch eins davon hier als ZIP, das kann man sagen. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel Barfabric oder The Blend. Teilweise bieten Brauereien, wo wir gerade beim Bier waren, bieten auch Informationsplattformen an. Wie siehst denn du das? Was ist deine Einschätzung? Warum ist das wichtig? Wie funktioniert sowas? Und wie ist dein Blick auf diese Entwicklung?
Man könnte auf der einen Seite negativ festhalten, trotz dessen, dass die Industrie Millionen von Gelder in diese Education gepackt hat, haben wir trotzdem ein Problem in der Hospitality-Branche, Nachwuchs zu finden. Da muss man sich dann sicherlich auch mal an die Nase fassen, so okay, wie kann denn das sein, wenn schon so viel in etwas gepackt wird, das ja vor Emotionalität nur so strotzt, die Gastronomie, das Nachtleben, das Restaurant. Dort, wo das Leben stattfindet, dort, wo man Leute kennenlernt, da, wo gelacht wird, auch mal über die Stränge geschlagen wird und, und. Also das finde ich irgendwie trotz allem kritisch. Und auf der anderen Seite finde ich es total toll, was den Leuten alles geboten wird. Die Frage ist halt wirklich, ob sie es halt schätzen.
Das Annehmen auch, ne?
Ja, weil es kommt, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber es kommt so kostenlos daher um die Ecke. Und also ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil ich habe mal gelernt, kostet nichts, ist nichts. Das heißt, wie kriegt man das hin, dass der Konsum von so viel Wissen, von so viel Information, sondern von so viel Netzwerk, das zur Verfügung gestellt wird, auch irgendwie das Gefühl erzeugt der Wertschätzung?
Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, aber ich würde gerne noch diesen zwei Gedanken dazu setzen, weil das war jetzt wirklich ein großes Thema, was jetzt gerade angeschnitten wurde. Ich glaube, dass natürlich ein Eintrittspreis eine Sache sein kann, ein anderer ist aber wirklich, wenn du gute Inhalte schaffst und wirklich Wissen vermittelst und Menschen zusammenbringst, dann wird auch eine Verbundenheit entstehen in Form von, ja, dann bleibe ich dieser Marke vielleicht auch treu oder diesem Unternehmen treu, weil ich sehe, die bieten mir über die reinen Produkte hinaus noch wirklich informatives, inspirierendes, was ich mitnehmen kann. Da geht es aber wirklich, ne, das, was Kathi gerade meinte, darum, dass es wirklich authentisch und echt ist. Und gleichzeitig, ja klar, also es ist ein vielfältiges Angebot da draußen. Also die Gastronomie, das ist auch meine Wahrnehmung, kann sich nicht darüber beklagen, dass es nicht viele Informationsangebote, Hilfestellungen, Workshops, Webinare, Whitepaper, Blogs, Podcasts und gibt. Da sieht man mal, finde ich, auch mal so allgemein gesagt, wie sehr die Menschen diese Branche auch mögen und auch dafür ihren Beitrag dazu leisten wollen, auch aus eigenem Interesse heraus. Klar, man will Getränke verkaufen, Speisen und so weiter, aber auch, ne, dass man dieser Branche auch wirklich was Gutes tun will und mit den Leuten zusammenarbeiten möchte und ihnen einfach Unterstützung geben möchte. Und tatsächlich ist das ja auch das Anliegen, was wir ja haben. Und ich finde es auch spannend, dass es da auch so eine große Vielfalt gibt und dass es da so ein großes Angebot gibt. Und klar, manchmal wünscht man sich, dass das ein bisschen besser noch durchdringt bei dem einen oder anderen, aber daran arbeitet man ja auch unermüdlich.
Was man, glaube ich, aber auch nicht vergessen darf, man darf die Leute auch ruhig mal aus ihrer, ich sag jetzt mal, Weiterbildungs-, Inspirationslethargie rausholen. Weil spannenderweise immer, wenn ich das in meinem Podcast mache, der sagt, hey Leute, es wäre irgendwie schon echt mal ganz cool, wenn ihr mit mir kommuniziert, weil ich mache das hier irgendwie am Sonntagnachmittag in meiner Freizeit. Wenn euch das gar nicht taugt, dann wäre das echt nice zu wissen. Und spannenderweise kommt dann so oft Feedback, nee, das ist voll super, was ihr macht, ist egal, ob bei Neuenbau oder bei SIP. Also es ist auch, glaube ich, wichtig, mutig zu sein, um mal auf, ich sag jetzt mal lieber auf die Kacke zu hauen und sagen, hey Leute, was ist denn jetzt eigentlich, ne? Und dann kommt das Feedback. Also ich glaube, man darf da auch ruhig ein bisschen mutig sein.
Glaube ich auch.
So, eine Frage halten wir noch an dich. Du hast im letzten Jahr eine sehr spannende Geschichte gemacht. Das können wir nur noch ganz kurz anreißen, aber vielleicht ganz, ganz kurz dann doch nochmal. Nämlich, dass deutsche Bars immer noch im internationalen Vergleich relativ wenig Sichtbarkeit bekommen. Und du hast eine Formatreihe gemacht, zusammen mit der DBU, How to Become A-Listed. Das kann man sich ja auch nochmal online nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch teilweise dokumentiert auf der DBU-Webseite. Aber vielleicht nochmal so deine ein, zwei Tipps zum Schluss. Weil ich merke es schon, dass die Bars auch sagen, sie wollen auch international mehr wahrgenommen werden. Wie schafft man das?
Also ich habe einmal den Aspekt herausgestellt, dass deutsche Bars ganz häufig mit den Leuten darüber reden, dass sie sagen, ich war jetzt in 20 der Top-Bars und ich muss sagen, ich bekomme in Deutschland einen besseren Drink. Und ja, da mache ich vielleicht sogar einen Haken dran, dass es in Deutschland, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher sogar einen Haken dran, dass es in Deutschland mit Sicherheit genauso gute Drinks gibt wie in den 20 besten Bars. Also das ist auch gar nicht der springende Punkt. Ich glaube, dass die Dimensionen, die halt betrachtet werden, um in die A-Listed Bars reinzukommen, viel mehr sind, als sie noch vor 10 oder 15 Jahren gewesen sind. Das heißt, es geht nicht mehr nur darüber, irgendwie habe ich einen extrem guten Drink, den ich anbieten muss, sondern es werden viel, viel mehr Aspekte notwendig, die ich bearbeiten muss. Das heißt, ich muss hingehen, nehme ich eigentlich an internationalen Seminaren teil, bin ich Teil einer Community, sodass die Leute mich auch kennen. Wie bringe ich mich ein? Wie ist mein Netzwerk? Habe ich ein großes Netzwerk oder habe ich ein belastbares Netzwerk? Ist das Netzwerk, das ich habe, eigentlich auf die Nische hin getrimmt, die ich besetze? Also wenn ich als Tiki-Bar nur Leute habe, mit denen ich gut bin und die mich unterstützen, die eigentlich eine klassische Bar haben, dann habe ich ein Problem, weil dann bin ich nicht vielleicht der erste Kontakt, sobald irgendwelche Fragen aufkommen zu diesem Thema, sei es national oder international. Wie kann ich in dieser globalen Community Fuß fassen, sodass ich ernst genommen werde? Und da ist es oftmals so, dass die deutschen Bars in einer wartenden Stellung sind, anstatt dass sie proaktiv rausgehen und sagen, okay, wir wollen Präsenz zeigen auf den verschiedenen Barshows. Sie können selbstständig eigentlich ein Seminar entwickeln. Und dann holen sie sich Top-Leute dazu, die international vielleicht schon mal ein Seminar gemacht haben, damit auch auf der Barshow-Seite das Vertrauen da ist, dass man sie bucht. Dann finde ich es interessant, dass das Netzwerk der Leute nicht immer so gut ist, wie es eigentlich sein müsste. Weil, das habe ich den Leuten auch erklärt, bei den Top 50 Bars ist es so, dass diverse Leute ausgewählt werden, die ihre besten Spots halt wählen und sie haben 7 Stimmen. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie oft diese Leute rausgehen, was mache ich denn, damit ich eine von den 7 Stimmen bekomme? Und ich glaube, dass da einfach zu wenig Antworten sind und ich glaube, dass die Fragen teilweise noch nicht mal richtig gestellt werden von den deutschen Bars. Jetzt haben wir ja 2 Bars, die in den Top 100 drin sind, 2 aus Berlin und wir haben auch wirklich viele gute Bars in Deutschland. Das ist gar nicht der springende Punkt. Ich glaube nur, dass sie einfach mehr Aktivitäten an den Tag legen müssen. Sie müssen sich noch mehr verbinden. Sie müssen proaktiv auch vielleicht mit Marken zusammenarbeiten. Gerade auch hier mit so einem Format, das halt von Pernod Ricard angeboten wird. Da kann man ja auch aktiv, ganz einfach mal gesprochen, pass auf, ich will gar nicht die 1 oder 2 Euro Rückvergütung haben auf folgende Produkte, aber ich hätte gerne, dass ihr Folgendes macht. Irgendwie, was auch immer das dann sein mag. Ihr bringt mich mal zu der Messe hin oder ich möchte einen Vortrag leisten über Rum und dafür möchte ich gerne mit Havana Club zusammenarbeiten. Da wird es sicherlich Themen geben, die man dann ganz hervorragend ausarbeiten kann, sodass A, die Marke super zufrieden ist und dann vielleicht einen Teil oder einen Großteil der Kosten mit übernimmt, um halt eine Präsenz auf einer sehr guten und wichtigen Messe zu haben, sei es Athen, Lissabon, Taste of the Cocktails, egal wo es ist. Und wenn dieses Seminar dann gut funktioniert, dann kann man mit dem Seminar ja auch auf Reisen gehen und du kannst dich mit anderen Bars vernetzen. Und dann kommen halt auch die Kontakte, weil die, die zu diesen Seminaren hingehen, werden das gleiche Interesse haben, weil ansonsten macht das Seminar für sie keinen Sinn. Und ich glaube, da müssen die deutschen Bars einfach so ein bisschen mehr dran arbeiten. Und da geht es gar nicht nur darum, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, sondern halt ihren eigenen Weg zu finden und dann halt da Gas zu geben. Ich glaube, du kennst es auch vom BCB. Es sind leider die wenigsten Top-Bars dazu bereit, während des BCBs eine normale Öffnung zu haben und nicht sich zu vermieten. Und dann passiert es natürlich, dass die ganzen Besucher, ich meine, wir haben über 10.000 Leute, die zu Besuch sind, die Lust auf diese ganze Szenerie haben, aber die kommen gar nicht in die Situation, an einem der 5, 6 Tage, die sie in Berlin sind, die Bars zu normalen Öffnungszeiten zu besuchen, in einem normalen Betrieb, sondern fast alle geben sich her und lassen sich von einer Marke kaufen. Und dann fehlt natürlich einfach die Möglichkeit, diese Bars auch wirklich nachhaltig bewerten zu können.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das sind echt wirklich viele, viele smarte Punkte. Das wird dem einen oder anderen, der das hört, vielleicht auch ein bisschen Gedenkanstöße geben. Und ich war vor kurzem ganz zum Schluss nur in einer sehr kleinen Bar hier in Neukölln, die nicht in den Top 100 ist, wo der Bartender gerade von einer skandinavischen Barshow wiederkam, wo er auch eine Gastschicht gemacht hat. Weil er meinte, ja, für sie ist es super wichtig, international mehr wahrgenommen zu werden. Das Truffle Pick war es in dem Fall. Schöne Grüße. Fand ich super spannend, auch Eigeninitiativ, ne? Sich da hinzubegeben und eine Veranstaltung, die man hierzulande so gut wie gar nicht kennt, zu nutzen, um sich dann dort bekannter zu machen, um dann wiederum Gäste, und es kommen ja viele aus Skandinavien nach Deutschland, dann auch wieder auf sich und seine Location Aufmerksamkeit zu machen. Also es kann schon sehr gut funktionieren auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass alle mutig sein dürfen. Die Industrie darf mutig sein für das Wissen, was sie vermitteln, mit breiter Brust auch dazustehen und Geld zu verlangen, und die Hospitality darf mutig sein, sie selbst zu vermarkten. Ja, ich glaube, damit können wir es beenden, oder? Diese wunderbare Folge.
Fast beenden. Wir haben noch 3 kleine, schnelle Fragen an den lieben Thorsten. Damit fangen wir jetzt auch direkt an. Das ist nämlich unsere Schnellfragerunde.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne mal einen Drink ausgeben?
Ich würde gerne mal meiner Frau wieder einen Drink ausgeben. Mit den beiden Kindern, die wir haben, kommt diese gemeinsame Zeit leider viel zu kurz des Öfteren.
Da hackst gleich einen Kalender rein. Was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Ich würde sagen, das Internet. Es bringt so viel Positivität neben all den Negativen aber auch zustande. Und wenn man es gut nutzt, dann schafft es einfach so viel Möglichkeit, sich zu vernetzen und mit Leuten in Kontakt zu bleiben, was ich sehr genieße, weil man nicht überall sein kann, aber trotzdem kann man in Kontakt bleiben mit den Leuten. Das mag ich sehr daran.
Das mögen sehr viele daran. Das ist nämlich die absolute Top-Antwort auf diese Frage in diesem bisherigen Podcast.
Absolut.
Aber wer hat dich inspiriert?
Also inspiriert hat mich tatsächlich mein Opa.
Schön.
Er hat quasi selber aus dem Nichts anfangen müssen, hat klare Vorgaben gekriegt seinerzeit und hat auch viel auf sich selber vertraut und hat dann nach und nach durch eigene Arbeit, eigene Initiativen und aber auch einen funktionierenden Freundes- und Familienkreis einfach viel geschaffen und trotzdem sehr hohe Werte für die Familie gehabt.
Sehr schön.
Last but not least, was ist dein absoluter Top-Getränke-Geheimtipp? Also wirklich ein konkretes Getränk. Vielleicht sogar ohne Alkohol.
Ohne Alkohol? Also ich hätte jetzt sonst gesagt Cocktails vom Fass.
Nehmen wir auch.
Also, weil es tatsächlich noch wirklich unterentwickelt ist in Deutschland und da mit einer Lösung für Gastronomen rauszukommen oder auch für Festivals. Es gibt genug von diesen Plätzen, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg der Kiez, die darauf warten, dass man da wirklich mit vernünftigen Lösungen kommt, vernünftigen geschmacklichen Lösungen kommt. Ich glaube, da ist wirklich Platz und das ist also fast leider immer noch eine wirklich gute Innovation für ganz viele Objekte, um den Leuten schnell einen guten Drink in die Hand zu geben. Und was könnte schöner sein, als einen guten Drink in der Hand zu haben?
Das ist eine wunderschöne Frage zum Schluss. Die nehmen wir so mit rein. Lieber Thorsten, recht herzlichen Dank für diese vielen inspirierenden Worte und Ideen, die du uns hier mit auf den Weg gibst.
Super coole Tipps.
Ja, wir sagen danke und wünschen dir alles Gute. Bis ganz bald.
Ja, vielen Dank und auch hoffentlich bis ganz bald an irgendeiner Bar, dass wir uns zu dritt mal zusammentun können auf einen Drink.
Voll gerne.
Würde mich freuen.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.